Martin Roth, Sie sind Direktor des Victoria and Albert Museums in London, genannt V&A. Dieses Museum sprengt alle Vorstellungen über das, was man üblicherweise mit dem Begriff Museum verbindet. Es ist größer, bunter, vielfältiger, unübersichtlicher, überraschender als jedes andere Museum. Oder übertreibe ich jetzt etwa?
Na, das höre ich natürlich gern. Nee, Sie übertreiben nicht. Nee, Sie übertreiben nicht. Es ist genauso, wie Sie sagen.
Okay, fühlen Sie sich hier wohl?
Ja, aber es ist, ich bin nicht hier, um mich wohl zu fühlen, sondern das Wohlfühlen ist eher so ein Beiwerk. Es ist schon ein harter Job, aber das ist was, was ich eigentlich in den letzten Jahrzehnten in diesem Berufsfeld immer gefragt werde.
Ich kann ja die Frage auch ein bisschen weiterfassen, weil London ist ja eigentlich auch so eine Art Sammelsurium, ein bisschen so wie die Sammlungen des V&A. Fühlen Sie sich ja heimisch in dieser Stadt unter Londonern?
Ja, sagen wir mal so, also meine Arbeit genieße ich, sonst würde ich das nicht machen und auch nicht seit mittlerweile beinahe 30 Jahren. Sondern es ist schon, wenn Sie so wollen, auch ein relativ tougher Job mit 800 Leuten und einem riesen Budget und 5 Baustellen auf der Erde verteilt und so. Also insofern ist das ein Job wie jeder andere auch, ein Management-Job. Das Schöne daran ist natürlich, dass man...
Das ist jetzt aber eine Untertreibung.
Also nein, das war
ein Job wie jeder andere auch.
Nein, das war absolut wahr. Absolut wahr. Immer gewesen. Das Problem hatte ich auch in Dresden immer als Generaldirektor der staatlichen Museen in Dresden. Dass jeder denkt, mein Gott, wer mit der Sixtinischen Madonna zu tun hat, dann Raphael und Tizian und Cranach, der
ist kein Job, muss jeder
Gerhard andere. Richter, der muss einfach nur ein schönes Leben haben. Deshalb, wenn Kollegen von Ihnen da waren, die mich manchmal einen Tag lang begleitet haben, die sind jedes Mal ganz fertig gewesen am Abend, wenn ich dann nochmal in die nächste Veranstaltung gegangen bin. Nein, wir haben auch einfach riesen Budgets, es ist ein Unternehmen, sind permanent dabei, sehr viel Geld einzunehmen und aufzutreiben, damit wir die Qualität halten können, und das ist die eine Seite des Jobs. London ist eine komplett andere Frage, aber London ist dann auch eine Sendung für sich. Also ich bin gerne bereit, eine abendfüllende Sendung über London zu machen, weil die Zeit brauchen Sie, um einigermaßen zu erklären,
wie das Leben hier in der Stadt ist. Eigentlich nur eine Sendung oder ein Interview mit Martin Roth machen. Bleiben wir doch mal beim Budget, aber vielleicht Ihrem privaten. Die Lebenshaltungskosten sind ja in London schon enorm. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert Sie mit folgenden Worten: Die Miete für unser Haus verschlingt mein komplettes Gehalt. Eigentlich ist das pervers.
Das ist so.
Zitat Ende. Mhm. Ist das jetzt so, dass Ihr Haus zu groß ist oder Ihr Gehalt zu klein?
Das ist relativ leicht zu erklären. Die Lebensverhältnisse hier in London, vor allen Dingen in diesem Stadtteil, sind wirklich aberwitzig. Ich habe junge Mitarbeiter und nicht mal mehr so junge Mitarbeiter, die regelmäßig zu mir kommen und sagen, ob ich eine Lösung habe für die Zukunft, weil sich das Leben leisten können, das Arbeiten leisten können, die entweder einen reichen Ehepartner haben, Mann oder Frau, oder reiche Eltern. Und das ist tragisch. Also wenn Sie nach meiner Prioritätenliste in meiner Arbeit fragen, dann würde ich sagen, dieses zu verändern, ist meine Aufgabe. Und für mich selber, da können wir auch ganz offen drüber reden, ich könnte mir den Job nicht leisten, wenn ich sozusagen am Anfang oder in der Mitte meiner Karriere wäre. Aber das gleichsam, wie soll ich sagen, ich genieße diese ungewöhnliche Situation, in der ich bin, aber finanziell ist es tatsächlich ja sowas, dass man es nicht sich ein Leben lang hätte leisten können.
Also, weil Sie eingangs gesagt haben...
Ich sponsor das Museum.
Weil Sie eingangs gesagt haben, das ist ein Job wie jeder andere auch, das ist es jetzt aber nicht mehr, weil bei den meisten Jobs ist ja das Gehalt eine ganz entscheidende...
Im Kulturbereich nie. Im Kulturbereich absolut nie. In Dresden, ich habe immer drauf gezahlt. Wer im Kulturbereich arbeiten möchte, und das sage ich jetzt sozusagen wirklich ins Mikrofon hinein an all diejenigen, die sich für den Kulturbereich interessieren, sollte sich das zweimal überlegen, wenn er oder sie ein Leben führen möchte, das etwas, wenn man hier sagen würde, affluent ist, dann also etwas reicher, dann ist das mit Sicherheit nicht der Kulturbereich. Sei es die Arbeitszeiten, die wir haben, oder sei es auch das Gehalt. Aber das zieht sich durch, wirklich.
Ja, es gibt ja den Beruf und die Berufung, also bei Schauspielern, bei Künstlern, die nehmen das dann in Kauf, auch viele Kulturwissenschaftler, aber selbst im Establishment, ganz oben, auf der Leiter sieht es immer noch so aus.
In Europa ja, es gibt vielleicht mittlerweile ein paar Ausnahmen, aber es sind wirklich ganz wenige. Privaten Museen mag es auch was anderes sein. Also meine Kollegen auf der Ebene, wenn Sie so wollen, in den USA verdienen das 15-fache von mir. Das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Aber wissen Sie was, das ist so ein Thema, über das ich eigentlich nie richtig öffentlich reden
wollte. Ja, darum frage ich ja, weil das ist immer das, was die Menschen einem als erstes so interessiert, nicht?
Klar, aber es ist wirklich, also haben Sie schon recht, ich habe einfach immer Glück gehabt mit meinen Jobs, wenn Sie so wollen, oder mit meiner Berufung. Und insofern habe ich immer ja versucht, durchzukommen oder mit meiner Familie durchzukommen. Aber das ist nicht irgendwas, womit sie wirklich viel Geld verdienen.
Okay, also die nächste Frage, die ich zum Thema Geld stehe, hat dann was mit Museumsfinanzierung zu tun. Das möchte ich aber noch ein bisschen zurückstellen. Im Umgang mit Menschen, insbesondere im Umgang mit Briten, ist es ja ziemlich wichtig, die Do's und die Don'ts zu kennen, also zu wissen, was sich geziemt und was zu vermeiden ist. Diese britische Kultur wird von einer Vielzahl von informellen Regeln beherrscht, die für einen Außenstehenden, also auch für einen Ausländer, manchmal nur schwer oder auch gar nicht zu erkennen sind. Damit kommen Sie inzwischen gut klar. Sie sind seit 5 Jahren hier, haben es alles gelernt.
Als ich mich in Berlin verabschiedet habe, sagte eine Freundin bzw. eine Förderin des Dresdner Museums zu mir, die mich wirklich, glaube ich, ganz gut kannte und sagte, eine meiner Fähigkeiten in Dresden wäre immer gewesen, Menschen zu überzeugen durch die Art und Weise, wie ich rede. Also jetzt nicht unbedingt mein geschliffenes Schwäbisch, sondern sozusagen überzeugend zu sein, was mir selbst gar nicht so bewusst ist, aber das sagen mir viele Leute. Das hat natürlich, und sie fragte damals, wie wollen Sie denn das in England machen? Und es war in der Tat eine Zeit, die schwierig war am Anfang. Also sowohl sprachlich die Finessen herauszufinden, aber dann auch manchmal unterscheiden zu können, ob das jetzt eher wohlgemeint war oder nicht so wohlgemeint und so. Aber glauben Sie mir, wenn Sie überleben müssen, lernen Sie unglaublich schnell. Das ist, und das geht wirklich dann ums harte Überleben im Job. Und bestimmte Regeln kannte man auch schon vorher. Also ich bin nicht zum ersten Mal in London gewesen. Und habe auch nicht zum ersten Mal in England gearbeitet, also wenn es um Ausstellungsmarkt ging und Kooperation, vieles andere mehr. Dennoch ist es natürlich was anderes, ob Sie hier festleben und 98% des Tages auf Englisch.
Es geht ja manchmal auch um die Kleinigkeiten. Also wir sitzen jetzt in Ihrem Büro im Victoria und Albert Museum. Sie haben Ihr Sakko angelassen, ich habe meins ausgezogen, weil es für mich jetzt bequemer ist. Ja. Habe ich da was Falsches gemacht?
Nee, Sie würden sogar wunderbar hier reinpassen momentan. Seit Tony Blair zieht man tatsächlich immer das Jackett aus. Ich habe relativ spät angefangen, in meinem Leben Jackets zu tragen. Dann habe ich mir gedacht, den Rest des Lebens lasse ich die an. Ich in der Tat gehe nicht mit dem Stil mit, der in Deutschland eher so was Gewerkschaftsmäßiges hat. Hier, wenn Sie in eine Sitzung gehen, ziehen Sie tatsächlich das Jackett aus, was sehr seltsam ist. Egal wo Sie sind, was wirklich sehr komisch ist. Und viele meiner älteren Freunde hier, also sagen wir 70 aufwärts, können sich bis heute nicht dran gewöhnen und ich auch nicht.
Okay. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Posten gekommen, wollte ich eigentlich als erstes fragen. Man muss gleichzeitig hier ein Manager sein, darüber haben wir kurz gesprochen, Kulturwissenschaftler sowieso, Majordomus für sein großes, bedeutendes, prestigeträchtiges Haus. Wie wurden Sie Direktor?
Ja, die Frage wurde mir relativ häufig gestellt in den letzten 6 Jahren. Die richtige oder einzige Antwort, die ich eigentlich geben kann, ist, reden Sie mit meinem Aufsichtsrat darüber, weil die haben sich entschieden, damals mich anzustellen und bis heute weiß ich tatsächlich nicht, weshalb.
Die haben gesucht nach jemandem wie Sie oder gab es dann
eine? Ich habe einen Anruf bekommen, also ich habe die Geschichte parat, weil sie mir tatsächlich wahrscheinlich ein Leben lang sozusagen wie eingebrannt ist. Ich bekomme viele E-Mails von Headhunter, also mehrmals wöchentlich, seit vielen Jahren. Einfach um Leute zu empfehlen und so weiter und so fort. Ich gebe immer eine Antwort, weil es darum geht, jüngere Kollegen oder wie auch immer in Position zu bringen, Namen zu nennen. Oder Leute zu empfehlen generell und das passiert ja eben auch dann. Und ich wusste, ging davon aus, dass es das V&A ist von der Art und Weise der Beschreibung. Ich gebe nie per E-Mail Antwort, weil ich da mal eine schlechte Erfahrung gemacht habe, als mein E-Mail an die falsche Adresse gesendet wurde. Sondern ich habe gesagt, wir können am nächsten Tag telefonieren. Was ich dummerweise vergessen hatte, war zu sagen, wir sind eine Stunde in Berlin voraus. War auf der Autobahn in Berlin, habe immer Schwierigkeiten mit zu schnell fahren und telefonieren. War deshalb ganz kurz angebunden am Telefon und sagte, ich habe hier meine 3 Namen, habe die 3 Namen genannt. Und dann war Pause am Telefon und dann sagte die Dame, das ist ein Missverständnis, wir wollen mit Ihnen reden. Und dann sagte ich, das sind so Momente wie so Zeitlupe, habe ich das in Erinnerung, sagte ich, nee, das ist wiederum ein Missverständnis, mein Name ist Martin Roth, nicht Martin Roth. Und dann sagte sie, nee, tatsächlich, wir wollen mit Ihnen reden. Und dann sagte ich wiederum, was ich auch nie vergessen werde, weil es ein komischer Satz ist, dann sagte ich, dann muss ich zuerst mit meiner Frau darüber reden. Und das hängt einfach damit zusammen, weil meine Frau tatsächlich wörtlich hier um die Ecke aufgewachsen ist.
Ich würde auch mit meiner Frau zuerst über so eine Entscheidung reden.
Also ja, es ging ja bloß ums erste Gespräch überhaupt. Aber in dem Fall ist es wirklich eine komische Geschichte. Familie meiner Frau kommt aus Baden-Baden, aber mein Schwiegervater hat hier gearbeitet, die Familie war hier, die Geschwister meiner Frau sind zum Teil noch hier. Somit habe ich dann, bis sie wieder zurückgekommen, wo sie vor vielen Jahren weggegangen ist.
Martin Roth, geboren 1955 in Stuttgart, promoviert in Tübingen und seit 2011 Direktor des Victoria and Albert Museums und damit Herr über 15 Kilometer Gänge und 4,6 Millionen Objekte. Kennen Sie eigentlich den Film Nachts im Museum mit Ben Stiller? Teil 1, ja, Teil 2, ich glaube sogar klar. Teil 3 mittlerweile.
Ja, ich glaube, zwei Teile habe ich gesehen. Das sind diese Filme, die man immer anschaut im Flugzeug, wenn einem gar nichts mehr einfällt. Aber ja, klar, so ähnlich ist es auch. Das ist die Wirklichkeit.
Sind Sie hier schon mal nachts durch Ihr Museum gegangen?
Ja, häufig. Sehr häufig.
Und ist das so, wie Ben Stiller das erlebt? Da plötzlich nachts, leben die Objekte?
Nachts immer was los hier. Es ist zum Teil, also jetzt, schöne Frage, aber es ist wirklich eine gute Frage. Hat mir noch niemand gestellt. Also, es ist, ich würde nicht sagen, dass es gespenstisch ist hier nachts, aber was mich vor allen Dingen in Dresden immer sehr berührt hat, hier vielleicht ein bisschen weniger oder anders zumindest, ist, wenn Sie plötzlich alleine sind mit alten Meistern, mit Gerhard Richter, mit, wie vorher schon gesagt, mit Tizian oder Raphael. Das passiert ganz selten. Das sind dann wirklich die Momente des Berufslebens, in denen man sozusagen niederkniet, weil man plötzlich dieses unglaubliche Erlebnis hat, mit einem Meisterwerk oder Meisterwerken ganz alleine sein zu dürfen. Und das passiert eigentlich nur nachts. Und da gibt es meistens auch Gründe dafür, Sicherheitsgründe oder irgendetwas. Also man geht nicht, man besorgt sich nicht den Hauptschlüssel und telefoniert mit der Polizei und alles, bloß um reinzugehen, damit man mal alleine vor einem Tizian steht. Aber es gibt manchmal diese Momente und auch hier. Also deshalb. Aber das ist schon, das sind die Privilegien des Jobs. Absolut.
Der Hauptjob ist, das Ding zu managen, ein Unternehmen zu führen, das tatsächlich wie ein Unternehmen geführt werden will, anders als in Deutschland, wo die Museen viel mehr vom Staat abhängen. Was ist der Unterschied? Oder wie geht das hier?
Die Frage ist ziemlich komplex und ich befürchte, dass selbst die Süddeutschen, die Hörer in Süddeutschland, die ja doch sehr am Wirtschaftlichen interessiert sind, nicht nur Freude daran hätten, mir jetzt ewig zuzuhören. Ich versuche es wirklich ganz kurz zu machen, aber die Sache ist die, und es ist in Deutschland ziemlich schwer vorstellbar, dass wir quasi zwischen der Regierungsverantwortung und der Institution eine zwischengeschaltete Institution haben, das ist ein Aufsichtsrat. Im Prinzip funktionieren wir wie ein Unternehmen. Der Aufsichtsrat übernimmt treuhänderisch, also Board of Trustees, übernimmt treuhänderisch die Aufgaben für den Staat, für die Regierung. Das heißt, die Regierung setzt den Chef des Aufsichtsrats ein, den Chairman des Board of Trustees, und setzt mich ein. Also ich bin direkt von David Cameron berufen. Ich berichte an dieses Board of Trustees, an den Aufsichtsrat, und der Aufsichtsrat wiederum an die Regierung. Wir haben beide sozusagen die Möglichkeit, auf die Regierung zuzugehen, wenn irgendetwas vollkommen aus dem Ruder laufen würde, was Gott sei Dank jetzt bei mir noch nie passiert ist. Aber wenn so wäre, könnte man dieses tun, aber das ist dann auch wahrscheinlich das einzige Mal, dass man das macht. Und dann hat man auch, ist man wahrscheinlich weg vom Fenster, weiß ich nicht. Aber das heißt, es ist eine relativ ausgeglichene Situation. So, das gibt mir wiederum die Möglichkeit, oder uns die Möglichkeit, mit großer unternehmerischen Freiheit zu arbeiten. Wenn ich in Deutschland kommerziell sagen würde, würden viele sagen, jetzt verkauft er das Haus. Wenn ich das hier sagen würde, dann würden die Leute denken, na, steigert die Qualität. Und in der Tat ist es so. Also das heißt, wir haben ein Denken hier, das anders ist, das sozusagen Kommerz und Qualität mehr zusammenbringt. Und wir haben mehr, ich mag das Wort Freiheiten in dem Zusammenhang nicht, aber wir haben mehr Möglichkeiten, einfach auch Geld zu verdienen. Auch wenn es jetzt nicht unsere Hauptaufgabe ist, aber wir haben ein anderes kommerzielles Denken von vornherein. Dazu trägt bei, dass in diesem Aufsichtsrat Gremien, wiederum Untergremien, etabliert sind. Darin sind Leute, die kommen aus dem Baubereich, wenn es darum geht, dass wir Baumaßnahmen durchführen. Anders als in Deutschland bauen wir selber, nicht irgendeine staatliche Institution für uns. Das sind Leute, die kommen aus dem kommerziellen Bereich, die wissen, wie man ein E-Business führt. Da gibt es Leute, die kommen aus dem Universitätsbereich, die beraten uns wirklich grandios in unseren ganzen Forschungsaufgaben.
Also die Qualität dieses Aufsichtsrates ist von entscheidender Bedeutung in dieser Konstruktion. Wenn
das
da Leute drin sitzen, die einfach nur eitel sind, aber nicht so richtig Bescheid wissen,
genau. Dann
kann auch der Museumsdirektor nicht viel machen.
Sie sagen es. Und deshalb ist die Auswahl dieses Boards wichtig. Und es ist vollkommen anders, und das soll man auch bitte nicht verwechseln mit USA, mit den USA, indem sie sich in ein Board einkaufen können. Das können Sie in England nicht, sondern Sie werden wirklich berufen. Im Gegenteil, es ist sogar so, es wird ausgeschrieben, Sie bewerben sich um dieses Ehrenamt und es ist eine große Ehre, aufgenommen zu werden in diesen Aufsichtsrat. Was wir in unserem deutschen Denkvermögen nicht etabliert haben. Also dass man sozusagen sich bewirbt um ein Ehrenamt, ist was, was glaube ich bei uns einfach geht, würde gegen die Mentalität gehen. Aber hier spielt es eine riesengroße Rolle.
Und das heißt, Finanzierung läuft bei Ihnen nicht über das Eintrittsgeld, weil das Museum ist offen, nur Sonderausstellungen, da wird Geld für genommen. Dann gibt es natürlich den obligatorischen Museumsshop, dann vermieten Sie Räume, das bringt auch nochmal was in die Kasse. Aber eine Finanzquelle, das sind eben Leute, die Ihnen Geld geben wollen.
Nee, die, oder im Prinzip ist es eine
Sponsoren, die
im Prinzip ist eine
Zusammenarbeit mit dem B&A suchen.
Ja, im Prinzip ist es eine Konstruktion, wie es in Deutschland eigentlich auch hatte. Also die ist nicht so sehr unterschiedlich. Es ist wirklich nur die Frage der Möglichkeiten, der Freiheiten. Also wir haben ungefähr die Hälfte des Budgets vom Staat. Das heißt, die Grundversorgung, die Gehälter und so weiter sind gesichert. Alles andere ist das, was wir quasi verdienen. Und das ist, wenn ich jetzt anfangen würde aufzuzählen, ist das etwas dann auch wieder etwas langweilig. Aber das geht von, wie Sie gerade zu Recht sagen, Abendvermietung los. Wir haben sicherlich einen, vielleicht sogar den erfolgreichsten Museumshop auf der ganzen Welt. Wir beide kommen gerade von einem überfüllten Restaurant hier im Haus. Wir haben tatsächlich sehr gut besuchte Ausstellungen für die Sonderausstellung, für die Eintritt verlangt wird.
Und auf diesem Stuhl, wo ich jetzt sitze, haben auch schon Leute gesessen und gesagt, wie viele Millionen darf ich Ihnen geben?
Ja, kürzlich saß jemand da und hat gesagt 10.
Ehrlich?
Ja, ehrlich.
Pfund?
Ja. Und
da haben Sie gezuckt. Oder das gehört auch dazu, dann zu lächeln?
Nee, um Gottes Willen. Natürlich bin ich dann nicht so abgebrüht, dass ich mich... Nein, also nur es klingt aus deutscher Sicht, deshalb mag ich das jetzt sozusagen in unserem Interview nicht so richtig, weil aus deutscher Sicht klingt es immer wie, mein Gott, den werfen Sie das Geld nach. Oder die nächste Frage, die Sie mir stellen werden, ist wahrscheinlich, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn in Ihrem Fundraising-Department?
Eigentlich überhaupt nicht stellen, aber
dann, sagen Sie dann antworte ich, ohne dass Sie gefragt haben.
Kann ich nochmal den Mund halten.
Wir haben um die 40 Mitarbeiter in diesem Department. Aber das heißt noch lange nicht, dass damit die Leute mehr Geld geben, sondern dieses Department ist auch zuständig für all Vermietungen und Verpachtungen und so weiter und so fort. Aber schauen Sie mal, wir haben auch Lizenzen, wir haben Patente. Wir machen all das, was ein deutsches Museum überhaupt nicht darf. Und da liegt irgendwie so der Punkt.
V&A, das ist eine Marke, kann man das so sagen, die sich verkauft, aber für die Sie nicht werben. Also in Deutschland zum Beispiel ist das V&A, das Victoria und Albert, nicht wirklich bekannt.
Also V&A ist in der Tat ein Brand, der Gott sei Dank ziemlich gut funktioniert. Ich bin nur kein großer Freund von diesen Brand-Gedanken, sondern mir geht schon um die Qualität der Arbeit. Und wir können nur mit Qualität der Arbeit richtig überzeugen. Wir sind sehr bekannt absolut im englischsprachigen Raum. Also müsste ich ins Exil gehen mit dem Museum, würde ich nach Victoria in Australien gehen, weil wir dort wirklich, mein Gott, da kennen Sie ja das unglaublich.
Aber warum kennen die Deutschen Sie nicht so?
Gleich bin ich soweit. Das andere ist damit Sicherheit Kanada und USA. Indien extrem stark. Es hängt sehr stark auch mit unserer Sammlung zusammen, welche Teile in dieser Sammlung vertreten sind. Ich habe hier und da Traumerlebnisse wie letzte Woche. Da war ich in Kigali in Ruanda und traf eine Frau aus Togo, die zu mir sagte, es tut mir so schrecklich leid, dass ich nicht zu der Alexander McQueen-Ausstellung kommen konnte. Wir wollten gemeinsam nach London reisen, aber dann hat es im letzten Moment nicht geklappt. Das ist natürlich schon ein unglaubliches Kompliment, wenn Sie sagen, in Togo haben alle über die Ausstellung geredet. Deutschland, ich sehe es nicht ganz so wie Sie. Ich denke schon, dass wir einigermaßen bekannt sind. Zumindest haben wir hier sehr viele deutsche Besucher. Ich merke auch, wie die Presse in Deutschland ist und Gott sei Dank auch immer sehr wohlwollend. Das kommt aufs Thema natürlich an. Was mir in Deutschland ein wenig leid tut, ist die Tatsache, es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass Deutschland bis vor kurzem nicht besonders sich um das Thema Design gekümmert hat, Design und Architektur. Und dann lief dieses Museum in Deutschland immer vollkommen fälschlicherweise als Kunsthandwerk. Erst seitdem die sogenannten Creative Industries, die Kreativwirtschaft, wie das auf Deutsch heißt, etwas mehr Interesse in der Bevölkerung auslöst, kommen auch mehr Leute hierher. Was mir persönlich leid tut, und es wirklich einfach so zu nehmen, wie ich sage, ist das, dass Prinz Albert, der dieses Museum ja quasi erfunden hat, erdacht hat, als Kinderweltausstellung, dass er hier entwickelt hat, die erste Weltausstellung hier. Wir befinden uns mitten in einem Campus, den Prinz Albert entwickelt hat, der auch Albertopolis heißt, dass dieses Museum hier zum Teil von Gottfried Semper mit erfunden wurde, inhaltlich, der im Konzept mitgeschrieben hat und unglaubliche architektonische Entwürfe dafür gemacht hat, dass dieses in Deutschland nicht richtig bekannt ist, das ist echt traurig. Also wir reden alle über das Humboldt-Forum in Berlin, dass Prinz Albert hier stark beeinflusst war von den Humboldts und hier schon manche Ideen umgesetzt hat Mitte des 19. Jahrhunderts, könnte echt ein wunderbarer, so sagen, Geburtshelfer für das Humboldt-Forum in Berlin sein. Also es ist eine höchst moderne Institution, gegründet von einem Deutschen.
Kontemplation oder Inspiration, also der Blick zurück oder das Erspüren von Möglichkeiten für die Zukunft? Was ist da Ihre Hauptrichtung? Wir Deutschen sind ja sehr stark darin, Museums, in die Zukunft zu gucken. Und das Museum guckt ja per se in die Vergangenheit, aber zitiert natürlich dabei auch Gedanken, die in die Zukunft weisen könnten.
Meine oder die des Museums?
Also die alle beide. Sagen Sie ruhig erstmal die des Museums und dann wissen wir.
Das ist uns zum Teil etwas unterschiedlich, aber ich glaube, wir passen ganz gut zusammen. Das Vienna ja nicht. Ich bin ja kein Kunsthistoriker. Ich habe Kulturwissenschaften und Soziologie studiert. Meine Herangehensweise ans Museum ist natürlich immer so gewesen, dass nur das Verstehen von Geschichte sinnvoll ist, wenn wir damit die Zukunft prägen. Also die Vergangenheit muss instrumentalisiert werden, um die Zukunft richtig zu bilden, zu formen. Nur der Blick zurück ist da irgendwie doch ziemlich lebensleer. Und dafür ist das Vienna ganz besonders geeignet. Ich kann mir kein anderes Haus vorstellen, das zur selben Zeit Alexander McQueen und schottische Embroidery und was weiß ich was zeigen kann. Also wir haben eine Vielfalt von Themen hier und das geht wunderbar zusammen. Aber ich glaube, was hier besonders wichtig ist, ist das, dass man sehr früh angefangen hat, dass man das Museum, und das war wieder Prinz Albert, als, naja, welches deutsches Wort passt da? Also es war sozusagen eine Bildungsinstitution von Anfang an. Nur das Wort Bildung ist sehr deutsch in dem Zusammenhang. Es war ein Museum, das wurde gemacht für Leute aus der Praxis. Man hat sozusagen diejenigen eingeladen hier ins Haus, die schon mal Praktiker waren, Handwerker, Designer, Architekten, Ingenieure.
Das ist auch dieser Weltausstellungsgedanke.
Absolut. Und dann hat man als zweites dazugestellt, sozusagen diese von Ihnen vorher erwähnte unglaubliche Sammlung. Also wenn es für mich ein Wunder gibt hier im Haus, dann ist die Frage, wie man in 160 Jahren so eine unglaubliche Sammlung zusammenbringen konnte. Wir haben die schönste Renaissance-Sammlung außerhalb Italiens hier im Vienna gekauft in 160 Jahren, gesammelt. Aber das ist der Kunstmarkt. In 160 Jahren können Sie nur mit dem Kunstmarkt sowas erreichen. Also das heißt, wir haben sozusagen eine Doppelhelix hier in diesem Haus. Das eine ist dieser Bildungsbeitrag, aber wirklich hier würde man sagen hands-on, also diese Zusammenarbeit mit Leuten aus der Praxis, und das andere ist quasi sozusagen die Sammlung, die inspiriert, die Aura der Sammlung, das Originalobjekt und so weiter. Und beides zusammen ist natürlich unschlagbar.
Sie haben eben schon mal die Projekte in der großen, weiten Welt angesprochen. Dundee, Shenzhen, nördlich von Hongkong gelegen. Was haben Sie da so vor? Erzählen Sie mal.
Ich versuche, aber das habe ich in anderen Aufgabenbereichen vorher ähnlich gemacht, ich versuche immer sehr behutsam quasi die Institution auszubalancieren. Das klingt ein bisschen geradezu naiv, aber es ist ein ziemlich heikles Unternehmen, zu versuchen, dass man sich nicht zu sehr nach innen wendet. Ich habe wunderschöne Institutionen gesehen, die gleichsam implodiert sind, wenn man sich nur auf sich selbst konzentriert. Aber man kann sich auch verlieren, indem man die ganze Zeit nur auf der Welt unterwegs ist. Also das Guggenheim hat wahrscheinlich eine Zeit lang einfach zu sehr sich auf die Welt verteilt und hat sich damit selbst etwas verloren. Wir versuchen hier auch wiederum zurückzugehen in das 19. Jahrhundert. Es gibt einfach viele Verbindungen natürlich in die koloniale Welt, von der heute mir viele junge Leute sagen, hört auf, das kolonial zu nennen, es ist eine shared history.
Aber vielleicht doch ein bisschen konkreter. Sie bauen ein Haus,
dazu.
Ein Haus in China.
Komm gleich dazu. Das heißt, wir gehen mit unserer Sammlung in die Region, in denen wir tatsächlich auch stark vertreten sind in der Sammlung. Das heißt, wir machen viel in Indien, wir machen sehr viel in Asien. Wir bauen in der Tat ein Museum gemeinsam mit anderen Partnern in Shenzhen, das ist außerhalb von Hongkong, Shekou, um damit gemeinsam dann auch noch mehr zu machen in China. Wir haben ein sehr sinnvolles Projekt in Dundee, einer Stadt in Schottland, die durchaus etwas Hilfe von außen gebraucht hat vor einigen Jahren und die sich sehr selbst wiedererfunden hat und auf sehr gutem Weg ist, gemeinsam mit Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen. Und wir reden mit potenziellen Partnern in Kanada, wir reden mit potenziellen Partnern in Russland. Also es ist ein Thema, das mit Sicherheit das Museum noch lange beschäftigen wird, aber was wir machen, sind 5-Jahres-Verträge. Wir bauen Plattformen gemeinsam. Ich persönlich glaube, dass die Zeit der Ausstellungen, die permanent um die Welt geschickt werden und alle gleich aussehen und überall kurz aufschlagen, um dann wieder im Flugzeug zu verschwinden, dass das heute vorbei ist. Was wir brauchen, ist in dem Zeitalter der Kommunikation gemeinsame Arbeitsflächen, wo wir gemeinsam mit anderen Institutionen, gemeinsam mit anderen Ländern arbeiten. Und das funktioniert in China schon mal ganz hervorragend mit unserem Team und unseren chinesischen Partnern. In der arabischen Welt ist es nicht anders. Also ich halte sehr viel davon und bis jetzt ist es auch Gott sei Dank sehr gut gelaufen.
Dazu gehören dann auch Ausstellungen über den schon mehrfach erwähnten Alexander McQueen, einem Designer, über David Bowie, der gerade gestorben ist, oder jetzt Engineering Season, das weiß ich gar nicht, wie ich das übersetzen soll. Wahrscheinlich sowas wie die Zeit der Ingenieure. Es geht um die unbekannten Helden unserer Zeit. Da ist gerade ein Pavillon entstanden in Ihrem Garten. Was haben Sie sich dabei gedacht?
Können wir einen Schritt zurückgehen? Alexander McQueen war eine Ausstellung, die wirklich hier hervorragend gelaufen ist, mit 500.000 Besucher, die letzten paar Wochen nonstop geöffnet, an Wochenenden, lange Schlangen morgens um 4. Das freut er natürlich total. Aber weshalb es ein Erfolg war, war, weil wir die Ausstellung quasi zurückgeholt haben nach London. Alexander McQueen war von hier, war ein London Boy. Was einem da schon dabei auffällt, ist, dass viele Leute gekommen sind, einfach weil es fancy war, weil es cool war, aber auch, weil man viel von ihm lernen kann. Handwerklich, ganz normal handwerklich. Große Inspiration.
Also Sie haben seine musealen Qualitäten darin auch entdeckt und den Geist des
M&A? Mit dem Museum wenig zu tun, sondern er war als junger Mann hier, hat hier Modeschauen gemacht. Und sozusagen, ich möchte nicht wissen, wie viele junge Leute da draußen jetzt sind in London, die zukünftigen Alexander McQueen sein möchten. Also uns geht schon auch darum, zu inspirieren, weiterzugeben. Und nicht nur Kreativität weiterzugeben, das heißt gar nichts, sondern Wissen weiterzugeben. Ähnlich bei David Bowie, eine Ausstellung, die 2 Jahre vorher lief, die Gott sei Dank auch sehr erfolgreich war und die noch mit ihm gemeinsam gemacht worden ist übrigens. Er hat die Objekte zur Verfügung gestellt. Kein Mensch hat damals geglaubt, dass er bald sterben wird. Und jetzt aber zu der Frage Engineering, weil das genau in dem Zusammenhang zu sehen ist. Naja, in Süddeutschland kennen wir uns ja besonders damit aus, mit guten Ingenieuren und was man alles machen kann mit guten Ingenieuren.
Schwäbische Tüftler.
Genau, aber wir haben leider nicht allzu viele Leute, die wir als Stars bezeichnen können, weil die Namen der Ingenieure leider meistens vergessen werden, sondern es sind dann nur die Designer oder die Architekten, die vorne auf der Liste stehen, oben auf der Liste stehen. Und wir dachten, wir gehen auch da so ein bisschen zurück ins 19. Jahrhundert, weil es hier viel gab zum Thema Engineering, das ist die eine Seite. Zum anderen, Engineering ist, oder Ingenieurswesen, ist heute überall. Ihr Smartphone funktioniert nicht ohne gute Ingenieure. Maschinenbau hat heute einen anderen Stellenwert, als man beim Daimler am Band gearbeitet hat. Und vieles andere mehr. Das heißt, wir arbeiten mit vielen jungen Leuten, unter anderem auch hier, Imperial College und anderen mehr, um dieses Thema Engineering wieder mehr ins Bewusstsein zu bringen, und zwar schon dieses Creative Engineering. Was wir gerade gemacht haben mit Stuttgart zusammen, mit der Universität in Stuttgart, insbesondere mit dem Architekten Achim Menges, grandioser, kreativer, sehr solider Architekt, ist eine Garteninstallation, ist relativ schwer zu erklären, wenn man es nicht gesehen hat, deshalb würde ich alle einladen wollen, jetzt nach London zu kommen.
Also ich habe es ja gesehen, es ist eine Art Pavillon und er besteht nicht aus den üblichen Materialien, sondern er besteht im Grunde aus einer Art textilem Geflecht. Und das wird mit Hilfe eines Roboters und einem dreidimensionalen Webstuhl, den kann ich jetzt wiederum nicht beschreiben, weil er doch ein bisschen kompliziert aussieht, aber im Grunde ein vollkommen neuartiger Webstuhl stellt da ein Gebäude her.
So, genau, das und, ist zwar, und zwar selbstständig.
Und das guckt man sich dann an und denkt sich, boah, wie haben die das gebaut?
Genau, und wo kann man das sonst noch nützen? Und das kann man überall nützen.
Aber das ist ein Gedanke, der weit in die Zukunft reicht. Die Technologie steht ganz am Anfang und sie ist hier im V&A, das eigentlich den Blick zurück als Priorität ja doch.
Das ist schon immer der Blick zurück nach vorne.
Der Blick zurück nach vorne.
Das, was wir hier Cutting Edge bezeichnen würde, also sozusagen, wo sind die neuen Talente, wo kommen neue Ideen, wo passiert was auf dieser Welt, da sind wir schon ziemlich gut darin. Und da ist Gott sei Dank auch ein junges Team aus 28 Nationen. Solche Leute sind am Puls der Zeit.
Also ich sehe hier auch in Ihrem Vorzimmer und überhaupt drumherum, in Ihrem Stab, sehr viele relativ junge Leute.
Ja.
Wie wichtig sind Ihnen denn Mitarbeiter so im Allgemeinen und was müssen das für Mitarbeiter sein? Was müssen die mitbringen?
Also jetzt kann ich heute leicht drüber reden, aber ich möchte schon der Älteste, soll ich das jetzt sagen, ohne emotional zu werden. Mir war schon lieb, wenn ich der Älteste sein durfte.
Jetzt klingen Sie wie ein Weißrücken-Pavian.
Ja, ist auch so.
Ist auch so. Nicht, dass ich mich so fühlen würde unbedingt, aber ich bin keiner von den Museumskollegen oder überhaupt Leute in Jobs, die meinen, sie müssten mit den Füßen rausgetragen werden, sondern ich freue mich, wenn ich das alles an eine jüngere Generation nicht nur übergeben darf, sondern wenn wir zusammenarbeiten können. Wir haben wirklich ein grandioses junges Team. Mein Stellvertreter ist gerade mal 40 geworden. Das sind meine Kollegen der Zukunft und das genieße ich absolut. Da freue ich mich richtig, 60 sein zu dürfen.
Also wir haben doch jetzt noch nicht gesprochen über die verschiedenen Stationen Ihres Lebens, von der Promotion über die Station in Dresden, die weite Welt. Ich wollte es mir auch für später aufheben und vielleicht ein bisschen kürzer fassen. Aber wenn jemand wie Sie jetzt so eine große Institution verantwortet, dann braucht er Mitarbeiter. Zumindest schon mal jemanden, der ihm den Terminkalender führt und andere, die die Vorgespräche machen und. Wenn es all diese Leute nicht gäbe,
ach ja, im Alltag? Das ist mir im Alltag klar, täglich. Das ist mir 24 Stunden am Tag klar. Naja, absolut. Also ich definiere mich auch mit Sicherheit nur als Primus inter pares. Ich würde nie hergehen und sagen, ich bin derjenige, der allein weiß, wie es geht und alle müssen so arbeiten, wie ich das möchte. Also ich ecke da zum Teil auch an und zum Teil werde ich, glaube ich, auch von meinen Mitarbeitern nicht immer auf Anhieb verstanden. Sehr oft muss ich mich einfach auch erklären, weil ich halte von dem Teilen von Aufgaben schon sehr viel. Also meine Aufgabe ist es, und ich bin, glaube ich, wirklich sehr gut damit gefahren. Mein Verständnis von meiner Aufgabe ist, dass ich sozusagen die Bühne zur Verfügung stelle für einen Experten oder eine Expertin, egal ob das jetzt meine Sekretärin ist oder mein Stellvertreter oder ein Assistent oder ein Kurator oder ein Wissenschaftler, der von der Zeit hierher kommt. Ich stelle quasi die Plattform zur Verfügung, ich stelle die Zeit zur Verfügung, ich stelle das Geld zur Verfügung, das ist meine Verantwortung. Ich will aber von der Person, die hierher kommt oder mit mir zusammenarbeitet, etwas lernen. Sie ist oder er ist der Experte, Expertin. Und deshalb muss man mir sagen, was zu tun ist.
Wenn das müssen es nicht, schon Profis sein. Die dürfen sich nicht nur so durchschlawinern.
Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Und das heißt, man muss sich schon auch überzeugen, dass es der richtige Weg ist. Was ich wissen möchte früh, ist, ob jemand mehr Geld oder mehr Zeit braucht, weil dann müssen wir was verändern. Aber ansonsten möchte ich ja mit Leuten zusammenarbeiten, die mir was sagen können. Nur so geht das Museum vorwärts. Und bis jetzt, wie gesagt, bin ich ganz gut gefahren damit. Und ich habe das große Glück gehabt, immer mit Doppelspitzen arbeiten zu dürfen. Also sozusagen mit Stellvertretern, die einfach klasse waren. Egal, ob das jetzt bei der Expo in Hannover war oder in Dresden oder jetzt hier. Und mit allen bin ich Gott sei Dank irgendwie auch nach all den Jahren sogar noch befreundet. Das ist schon ein gutes Gefühl.
Wo wir gerade bei Beziehungskisten sind, Victoria and Albert, das war ein Traumpaar, ein britisch-deutsches Traumpaar. Dieses Jahr steht unter dem Eindruck einer Schicksalsfrage, gehören die Briten zu Europa oder nicht? Ich möchte meine Frage nicht politisch formulieren, schon weil wir dieses Gespräch jetzt aufzeichnen und vielleicht schon morgen wieder eine neue Sachlage entsteht. Bei der Politik weiß man das eben nie so genau. Deshalb möchte ich meine Brexit-Frage lieber kulturell formulieren. Also, die Sammlungen des V&A sind ein Zeugnis für die Weltoffenheit der Briten. Woher kommt da der Wunsch, sich selbst genug zu sein? Das spiegelt sich in diesem Museum nämlich nicht wieder.
Ja, aber ich glaube, das ist genau, was Sie gerade sagen, ist die absolute Falscheinschätzung der Situation. Und ich glaube, diese Falscheinschätzung saßen auch viele in Europa auf, also in Gesamteuropa. England hat eher diesen Komplex oder Minderwertigkeitskomplex oder wie Sie das nennen wollen, zu sagen, wir sind eigentlich immer eine Weltnation gewesen, Commonwealth. Wir sind überall zu Hause, überall sprechen wir dieselbe Sprache. Gehen Sie nach Australien, gehen Sie nach Neuseeland, gehen Sie nach Kanada in den letzten Winkel und wir haben überall dieselben Namen. Wieso müssen wir durch Europa gehen, wenn wir was entscheiden wollen? Wieso müssen wir Brüssel fragen, nachdem wir eigentlich immer eine Weltnation waren?
Da gibt es immer wieder die Frage, was hat Europa je für uns getan? Dann geht man durch das V&A und sagt, schaut euch doch mal die Vitrinen an.
Nein, das ist aber auch so stellt man, glaube ich, die Frage nicht. Sorry, wenn ich da widerspreche. Das Problem ist, wenn ich als Deutscher über Philosophie und Musik und Kunst und so weiter und so fort, Wissenschaft als europäisches Thema rede, dann reden meine Freunde und Kollegen hier über Wirtschaft und Handel und Handel und Wirtschaft und so weiter und so fort. Das ist der Unterschied. Man möchte einfach nicht Brüssel fragen müssen, was man in Zukunft macht, so ungefähr. Das ist jetzt auf die Banalformel gebracht. Keiner denkt darüber nach, dass man sie abschließen müsste. Keiner denkt darüber nach, dass das Splendid Isolation ist. Ich halte das für einen rasanten Blödsinn, weil für mich Europa, abgesehen davon, dass, wenn man nach dem Krieg geboren ist, man eher eine europäische Identität hat als eine deutsche. Aber ich halte es auch deshalb schon für einen Blödsinn, weil dieses Europa, das wir heute haben, einfach ein Friedensgarant war. Dieses Europa ist gewachsen aus der Nachkriegszeit und dem Verständnis unserer älteren Generation, dass das nie mehr passieren darf. Und das leichtfertig aufs Spiel zu setzen, das nehme ich vielen Politikern hier übel. Das ist absoluter Blödsinn, anstelle zusammenzuhalten und eine gute Lösung gemeinsam zu finden, sozusagen sich davon machen zu wollen. Das teilt einfach auch eine Nation. Also ein Referendum ist für einen demokratischen Staat wirklich immer eine große Hürde, weil sie müssen nach einem Referendum immer wieder einen Weg finden, wie Menschen zusammenfinden.
Bleiben wir mal im Museum. Vielleicht doch noch mal ein paar Worte zu Ihrer Biografie. Wie gesagt, es fing an in Tübingen mit dem Studium und der Promotion. Die Station in Dresden, die staatlichen Kunstsammlungen, schließlich jetzt hier das Victoria and Albert Museum. Was würden Sie denn rauspicken? Was waren die Rosinen dieses Werdegangs?
Also, sagen wir mal so, ich würde alles wieder machen. Es ist nichts dabei gewesen, dass ich nicht nochmal machen würde. Das ist ja schon mal irgendwie für mich selber ganz persönlich ein ganz gutes Gefühl. An alle jungen Menschen, mit denen ich häufiger mal hier im Museum oder bei irgendwelchen Gastvorträgen oder sonst irgendwo rede, versuche ich immer zu erklären, dass ich nie eine Karriereplanung gemacht habe und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, aber immer offen war für neue Ideen. Was noch dazu kommt, ist das, dass ich auch immer irgendwie arbeiten musste, des Geldes wegen, und deshalb nimmt man manchmal Jobs an, die nicht so attraktiv sind, und plötzlich stellt sich heraus, dass sie doch sehr attraktiv werden können und so. Also ich konnte mir nie leisten, wie soll ich sagen, distanziert mit meinem Leben umzugehen, sondern ich war immer mit hochgekrempelten Ärmeln unterwegs. Also ich habe oft genug zwei Jobs nebeneinander gehabt. Also ich finde, es ist immer so ein bisschen peinlich, darüber zu reden, aber ich finde, man soll da auch irgendwie nicht schönreden.
Das aber Sie sind doch sicherlich auf manche Dinge stolz, also in Dresden, als da die Flut war, als die Kunstwerke gerettet werden mussten. Und daraus wurde dann eine Aktion, Kunstwerke durch Museen zu schicken und aus dem...
Ja, ganz
Unglück,
so ist, ganz,
eine ganz, Chance
zu ja, ganz so ist es nicht. Also Stolz ist immer so eine Sache, die gehört auch nicht so ganz zu meiner Selbsteinschätzung. Ich glaube, was bei mir einfach eine Rolle gespielt hat, und das ist das, was vielleicht im Rückblick auch ganz interessant ist, ist das, dass ich immer sehr international gearbeitet habe, dass das ein großes Glück war, dass ich eine Zeit hatte, die ich in Paris verbringen durfte, beinahe 3 Jahre, dass ich eine Zeit in den USA war, nie fest, aber immer wieder mit einzelnen Projekten, dass ich jetzt eben die Chance habe, in England zu arbeiten. Der rote Faden, der sich rückblickend durchzieht, was wirklich unglaublich ist, sind Weltausstellungen. Ich war ja einer der Manager der Weltausstellung in Hannover, die ja nicht nur gut lief, aber da lernen sie natürlich besonders viel in einem Unternehmen, das nicht so glücklich läuft. Hier bin ich jetzt am Geburtstag der Weltausstellung. In Dresden, das Deutsche Hygienemuseum, war sozusagen ein Kind der ersten Weltausstellung. Also es gibt so Bereiche, die im Prinzip verdanke ich Prinz Albert extrem viel und seine Idee auch sozusagen ein Kind der Aufklärung zu gründen. Also wenn das British Museum ein Kind der Aufklärung ist, wenn Sie so wollen, dann sind wir das Enkelkind der Aufklärung. Und das war ein Thema, das mich jetzt neben Weltausstellungen sonst immer interessiert hat. Sie wollten vorher wahrscheinlich auch auf das Thema China raus, wo ich eben eine Ausstellung gemacht habe zu dem Thema Aufklärung. Und das
Sie
sind so Highlights.
Die Frage aus dem Mund, aber legen Sie los.
Sie haben gerade schon so geschmunzelt, deshalb dachte ich, das kommt jetzt. Das kenne ich schon. Wenn jemand mich so anschaut, dann kommt meistens das Thema.
Geschmunzelt habe ich, weil ich mich gefragt habe, ob ich die Frage nach dem gelben Käfer nochmal stelle, aber die stelle ich dann erstmal zurück.
Nee, fragen Sie mal nach dem gelben Käfer, dann habe ich noch ein bisschen Zeit für China.
Nach China, weil das haben Sie jetzt aufgebracht, das Thema. Wir merken das ja auch im Gespräch miteinander, da steckt immer wieder ein bisschen Medienkritik mit drin, und in China.
Nee, bisher noch nicht, das kommt jetzt erst.
Ja, zumindest mit dem Rhythmus. Ich frage zu schnell und Sie wollen eigentlich aussprechen oder Sie sagen, so, diese Frage hätten Sie eigentlich
fein.
Jetzt.
Aber das ist absolut okay.
Ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es ja in Ordnung, wenn man ein distanziertes Verhältnis zur Presse hat. Auch gegenüber.
Habe ich gar nicht. Habe ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ohne Sie würde ich gar nicht leben.
Ja. Das hat ja nichts mit Antipathie zu tun. Das hat etwas mit Wachsamkeit.
Nee, halt mal, da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, weil ja? In der Tat sind Sie, das meine ich jetzt wirklich, das ist jetzt nicht kokettiert. Sie sind in der Tat, und deshalb habe ich, glaube ich, auch ein relativ gutes Verhältnis zu vielen Journalisten. Wenn ich irgendwas, das ist heute anders, als es noch vor Jahren war, aber wenn ich vor Jahren Ausstellungen gemacht habe oder irgendwas, also Publikationen oder sonst was, Sie sind sozusagen die Ersten, die mir sagen, ob das funktioniert oder nicht. Sozusagen die erste Hürde, die ich nehmen muss, sind Sie die Journalisten, sind Sie die Voröffentlichkeit quasi. Nee, ich habe schon, schätze Sie und Ihre Kollegen sehr.
Gut, dann kommt jetzt die China-Frage. Das Projekt in China, das war eine Ausstellung zum Thema Aufklärung. Damals gab es jede Menge schlechte Presse für Sie. Sie hätten sich nicht genügend mit Ai Weiwei solidarisiert und mit den chinesischen Dissidenten und hätten sich zynisch und arrogant benommen. Also wenn man jetzt sich Presseartikel holt, alte, dann ist das immer die eine Geschichte, wo vom Glanz des Martin Roth ein wenig Glanz abblättert. Bereuen Sie das, was da damals passiert ist? Oder wollen Sie es irgendwie erklären oder haben Sie es verdrängt?
Also die Bundeskanzlerin hat mich mal gefragt, ob ich es wieder machen würde. Und dann habe ich damals ganz ehrlich gesagt, ja, ich würde es wieder machen, aber ich würde vielleicht nicht mehr glauben, dass alle anderen mir sofort folgen müssten in derselben Denkweise oder so. Also die Sache mit Ai Weiwei war ja einfach eine, was man hier Serendipity nennen würde, ein schrecklicher Zufall oder ein seltsamer Zufall. Er wurde einfach genau an dem Wochenende verhaftet, an dem die Ausstellung geöffnet wurde. Nee, ich habe mich nie negativ geäußert. Das ist sozusagen der andere Punkt. Und da kommen wir jetzt tatsächlich ein bisschen jetzt in die Medienschelde, weil es Herr Rauterberg der Zeit, mit dem ich wirklich ein gebrochenes Verhältnis habe und den ich einfach, sage es offen und gern, nicht schätze, mir damals unterstellt hat, ich würde sagen, Ai Weiwei ist kein guter Künstler. Den Satz habe ich so nie gesagt. Den hat er einfach einmal gut rumgedreht. Den musste er nachher auch zurücknehmen und so weiter und so fort. Also das war einfach ein bisschen wie im Western. Einer wirft eine Münze hoch und alle anderen schießen drauf. Dann gab es Interviews, die zum Teil erfunden waren. In Brand 1, was ich immer für ein seriöses Magazin hielt, gab es ein Interview, das war mindestens zu einem Drittel einfach erfunden. Und auch so schrecklich dumm erfunden. Die erste Frage, ich werde es nicht vergessen, Herr Roth, Sie haben immer ein gutes Verhältnis zur kommunistischen Partei und zur Regierung in China gehabt. Und ich antworte, ja, ich habe immer ein gutes Verhältnis gehabt. Ich meine, selbst wenn ich es gehabt hätte, was jetzt so nicht unbedingt der Fall war, aber bin nie zensiert worden in China, konnte machen, was ich wollte, würde ich sowas nicht beantworten oder nicht sagen.
Gut, dann haben wir das Thema jetzt abgehandelt und kommen.
Aber ich glaube immer noch, dass ich deshalb hier bin. Ich glaube, mit dem Grund, weshalb man, sage ich, ganz interessant fand, was ich mache, war, dass ich so massiv aufgetreten bin. Ja, also ich habe nie mit irgendjemandem darüber geredet, aber als man mich das Wiener angerufen hat, habe ich das sofort auch erzählt, also nicht gerade beim ersten Gespräch, aber gesagt, es gibt hier Probleme und ihr müsst das wissen. Und sie sagen, ja, wir wissen das. Also es ist schon auch unterschiedliche Art von Öffentlichkeit.
Aber jetzt kommen wir nochmal zum gelben Käfer. Über den ist nämlich auch zu lesen, dass der Sie seit langem begleitet, ein Cabrio, auch nach London sei er gekommen. Gibt es ihn noch?
Ja, aber er steht wieder in der Garage in Berlin. Es gibt ihn, ja.
Ist das was Symbolisches vielleicht?
Jetzt müssen wir, glaube ich, erklären, auf was wir raus wollen. Ich glaube, ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Auf dem Museumsdirektor, in dem typisch deutschen Käfer einer Rolldin-Skulptur unseres Wirtschaftswunders.
Ja, nee, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu sehr um die Ecke gedacht.
Und also, ein Meisterstück in der Verbindung von Design und Ingenieurskunst.
Ja, ich glaube, da würde jetzt, wer jemals auch gerade zuhört, der mich gut kennt, grinst, weil ich noch ein paar andere von diesen halbalten Autos habe. Also ich könnte auch mit einem Citroën DS hier rumfahren. Ich sammle nicht unbedingt etwas, weil als Museumsmensch sollte man nicht sammeln, sonst ist man korrupt. Aber so Autos, die nicht mehr ganz so neu sind, gefallen mir schon und davon habe ich ein paar. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Statement.
Sie sind jetzt 61, 5 Jahre machen Sie den Job hier im Victoria and Albert Museum. Wie sieht die Zukunftsplanung aus?
Ich sage es nochmal, ich habe einfach unglaubliches Glück mit meinen Aufgaben gehabt. Ich möchte es absolut nicht überstrapazieren, dieses Glück, das ich hatte. Ich freue mich darauf, auf den Moment, wenn ich vieles an andere weitergeben kann. Jetzt nicht, weil es mir zu viel wäre, sondern weil ich einfach klasse Leute hier habe, wie Sie es vorher selbst gesagt haben. Und dann schauen wir mal, was sonst noch im Leben passiert. Es gibt natürlich, wie bei jedem, der in so einem Job ist, irgendwas, was man immer zurückstellt, wo man sagt, das mache ich dann und das möchte ich mal später machen und so. Und so ist es bei mir auch. Also es gibt viele Dinge, auf die ich mich freuen würde, wenn ich jetzt nicht mehr 14 Stunden hier bin oder permanent im Flugzeug oder so.
Ja. Der Headhunter ruft an und sagt, wir bräuchten da jemanden fürs Humboldt-Forum.
Nee. Also jetzt nicht, ich wollte gerade sagen, in Deutschland würde ich nicht mehr arbeiten, das stimmt nicht. Aber ich möchte nicht nochmal so einen großen Laden übernehmen. Ich habe das jetzt sozusagen 4-mal in meinem Leben eine große neue Aufgabe begonnen, also mit wirklich neue Aufgabe, das hört sich ja immer so an, wie man kann was gestalten. Das bedeutet ja unendlich viele Gespräche mit Menschen, denen man sagen muss, dass man lieber nicht mit ihnen arbeiten möchte. Oder unendlich viele Gespräche, wenn einem jemand gerade sagt, die 10 Millionen, die man erwartet hat, bekommt man doch nicht. Oder wie auch immer. Also das heißt, bis eine Institution auf einem Gleis aufgesetzt ist und anfängt zu rollen, das ist echt Knochenarbeit. Und zwar wirklich Knochenarbeit. Das ist Nächte irgendwo sitzen. Und das macht man gerne eine Zeit lang, aber das muss man, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, muss man es nicht nochmal machen.